Du bist ein Travelholic? Willkommen beim Travelholics Talk.
Das ist die Sonderausgabe des Travelholics Podcasts zur ITB 2020, die nur virtuell stattfindet wegen Corona. Und gerade deshalb frage ich in dieser Episode: Quo vadis, Touristik? Traditionell nach der Pressekonferenz des VIR treffe ich Ulf Sonntag und Michael Buller im virtuellen Podcaststudio und wir reden über Zahlen und Fakten der Touristik 2019 mit Ausblicken auf 2020. Mit leicht belegter Stimme begrüße ich nun herzlich im Studio meine Gesprächspartner. In Kiel Ulf Sonntag, hallo Ulf.
Hallo Roman.
Und in München, ne? Den Michi Buller.
Genau, diesmal aus München, ja. Sonst viel auf Reisen, ja.
Ja, super. So, wir treffen uns in einem virtuellen Podcast-Studio und starten tatsächlich mit der Frage: Quo vadis Touristik, Facts and Figures. Ulf, wo geht denn die Touristik eigentlich hin?
Ja, für den ganz aktuellen Zeitpunkt wüsste ich das auch ganz gerne, aber wir können ja zumindest mal Orientierung schaffen, wie sieht die Stimmung zum Anfang des Jahres aus, wobei unsere Interviews im Januar stattgefunden haben, als die Corona-Krise wirklich rein auf China konzentriert war, sodass wir, sagen wir mal, für die Bewertung der ganz aktuellen Situation vor allen Dingen auf die auf vergangene Krisen schauen können und zu schauen, wie haben da die Deutschen reagiert.
Michi, würdest du denn sagen, dass die Corona-Krise, die wir jetzt haben, und das ist natürlich der Aufmacher heute, so dass das Hauptthema der Touristik für 2020 ist? Oder ist es ein U, wo wir runtergehen, eine lange Zeit im Tal sind und dann wieder hochgehen? Oder ist es vielleicht nur ein V? Was meinst du?
Naja, also die Touristik hat ja letztes Jahr schon durchaus gesehen, dass es Faktoren gibt, die dieses Jahr zu einem Spätbucherjahr machen. Jetzt kriegen wir noch eins obendrauf. Natürlich hat dieses Virus eine andere Dimension, weil es eben kein lokales Ereignis mehr ist, sondern ein globales. Das heißt, Ausweichdestinationen werden jetzt langsam irgendwann schwierig. Ich denke aber, wie mit allen Themen, die wir erlebt haben, dass es eben einen kurzen Einbruch gibt. Wir mal schauen in zwei Wochen, wie sich das weiterentwickelt hat. Und dann hoffe ich, dass wir auch wieder insgesamt zu einem normalen Leben wiederkommen.
Da sprichst du eigentlich, wenn du sagst, 2019 war ein Jahr der Krisen. Ulf, in deinen Zahlen in der PK habe ich gesehen, das war gar nicht so krisengeschüttelt, was die Zahlen angeht, oder?
Ich habe Michi jetzt auch nicht so verstanden, dass es ein Jahr der Krisen war, aber so manche Dinge haben sich vielleicht abgezeichnet und so richtig durchgerüttelt wurde die Touristik im engeren Sinne ja durch die Thomas Cook Pleite, wobei das eben jetzt aus Nachfragesicht zum einen so spät im Jahr war, dass eben ein Großteil des Reisens einfach schon stattgefunden hatte und wir eben ja auch eben in der PK gesehen haben, dass eben die Buchungen sich dann relativ schnell neu verteilt haben, aber eben viele Dinge führen dazu, dass man eben vielleicht später bucht und sich eben ein bisschen spontaner entscheidet und sag mal, das ist aber auch ein Trend, den wir schon seit einigen Jahren so sehen, also wozu sozusagen diese Krisenereignisse, was auch immer man darunter jetzt packt, einen eigentlich in dieser Taktik oder den Einzelnen in der Taktik bestärken, dass es vielleicht auch gar keine schlechte Idee ist, ein bisschen später zu buchen.
Außer für die Veranstalter wahrscheinlich, für die Planung. Ändern sich dann eigentlich auch die Reiseformen mit dem Buchungszeitraum?
Also nach unseren Erkenntnissen nicht. Also der Nachteil, wenn man spät bucht, ist natürlich, man findet unter Umständen nicht das, was man wirklich haben möchte und muss dann eben ein bisschen flexibel sein. Aber wir sehen ja, also das haben wir ja eben auch gezeigt, also generell aus unserer Sicht, der Nachfragesicht, war 2019 ein weiteres super Jahr. Die Deutschen sind verreist, eigentlich fast wie noch nie. Die Auslandsziele oder die Zahlen für die Auslandsziele waren so hoch wie noch nie, die Ausgaben insgesamt so hoch wie noch nie. Das heißt, eigentlich sind wir auf einem sehr, sehr hohen Niveau von dem, ja, sag mal, vom Gesamtreisemarkt, was die Deutschen jetzt an Urlaub konsumieren. Und sag mal, Stand Januar, wo unsere Interviews stattgefunden haben, hat jetzt aus Kundensicht auch nichts dagegen gesprochen. Also das heißt, es ist eine wahnsinnig hohe Reiselust da. Es ist eine wahnsinnig hohe, schon konkrete Reiseabsicht für 2020 da gewesen, wo man aber im Moment davon ausgehen kann, dass es jetzt vielleicht für die, die noch nicht gebucht haben, ein bisschen nach hinten gestellt und die werden jetzt abwarten, was passiert. Die Vorsichtigen und die jetzt gerade unterwegs sein wollen, die von denen wird ein Teil sicherlich stornieren oder die Reisen werden schon von den Veranstaltern storniert. Das heißt, wie gesagt, das ist so die Situation, die jetzt abzuwarten ist, um zu schauen, wie schnell kommen wir da raus und kommen wieder sozusagen auf ein normales Niveau. Aber wie gesagt, im Moment sind die Chancen noch da, dass wir aufholen und dass wir es vielleicht am Ende des Jahres, wenn alles super läuft, als leichtes Zittern in den Zahlen sehen. Aber wie gesagt, das ist im Moment auch ein bisschen Wunschdenken.
Dann also hoffentlich ein V natürlich. Michi, die Veranstalter oder die Industrie generell hat ja schon ganz gut reagiert, nicht wahr?
Ja, wir haben sehr viele Veranstalter, bieten im Augenblick die Möglichkeit einzubuchen und bis zum 30. April kostenfrei zu stornieren. Das heißt, als Konsument habe ich jetzt, kann ich sorgenfrei mein Produkt auswählen, möglicherweise noch den einen oder anderen Frühbucher bis 31.3. mitnehmen. Und insofern hat die Branche darauf reagiert. Und dann, man darf auch nicht vergessen, die Touristik ist erprobt in Ereignissen, in Krisenereignissen. Die ist immer von allen möglichen Dingen betroffen, ob das jetzt irgendwelche Vulkane sind, die ausbrechen, irgendwelche Unwetter, ob das politische Themen sind. Wir reagieren immer sehr spontan drauf und sind da eigentlich auch gut im Krisenmanagement.
Was ja auch durchaus gebraucht wird, das fand ich ganz interessant in den Zahlen von der Dörte Nordbeck von Travel Data Analytics. Ulf, vielleicht kannst du das auch ein bisschen interpretieren. In der Woche, in der Thomas Cook Insolvenz, war eigentlich der einzige Zeitpunkt, wo die Buchungen stationär über den online lagen. Ist es die neue Rolle der Reisebüros, Krisenmanager zu sein?
Das ist jetzt ja eine Frage mal. Also ich glaube, es gibt, also ein großer Vorteil der Reisebüros ist ja einfach, dass man face-to-face jemanden sich gegenüber sitzen kann, den man direkt mit seiner Frage oder seinen Sorgen oder seinen Wünschen sozusagen, ja, die da loswerden kann, die einem auch Orientierung geben können. Das ist vielleicht für den einen oder anderen in der Situation, dass man jetzt relativ kurzfristig auf eine Lage schnell reagieren muss, dann eine gute Lösung. Aber das kann für den anderen, kann es genauso gut eine Lösung sein, eben dann ja sich vor einen Rechner zu setzen und das Schnäppchen, was es vielleicht dann auch noch gibt, zu suchen. Also ich finde da gut, dass der Markt also aus Kundensicht so breit aufgestellt ist, dass es beide Alternativen gibt. Und ja, also wie gesagt, das Ganze ist ja letztendlich oft auch eine menschliche Komponente. Und wenn ich jemanden mir gegenüber sitzen habe, kann ich halt sozusagen Gedanken schneller hin und her schieben, ja, und halt überlegen, was mache ich aus der jetzigen Situation.
Ich glaube, manchmal braucht man auch einfach das kaufbestätigende Signal oder die beruhigende Hand, also oder die Shoulder to cry on, ich weiß nicht genau. Aber generell, wenn man es anschaut, jetzt abgesehen von dieser einen Woche, Michi, wir hatten ja 2018 schon, ich habe das damals das Game Changer Jahr genannt in der Podcast-Episode, wo es das erste Mal war, dass online stärker wächst als stationäre Buchungen. Das setzt sich fort, nicht wahr?
Ja, nochmal einsteigen. Also ich würde mich ja nie drauf verlassen, dass so viele Krisen passieren, dass man dann eben sich um den Digitalbereich aus dem Analog nicht kümmern müsste.
Da gehe ich auch von aus.
Nur das am Rande. Das Schöne ist ja, dass letztes Jahr nicht Sand in den Kopf passiert ist, sondern dass eben viele verstanden haben, so jetzt ist das Thema so präsent, so angekommen, jetzt müssen wir was tun. Und ich finde, da sind viele mutige auch Systementwicklungen entstanden. Vieles davon wird jetzt dann live gehen und manches ist letztes Jahr schon live gegangen. Und ich glaube auch, das ist die richtige Einstellung irgendwie, die Digitalisierung oder die digitalen Möglichkeiten als Chance zu nutzen und sie eben auch in einem Analogbereich mit zu verschmelzen. Und ich glaube, das ist die Strategie, die da, glaube ich, jetzt überall verstanden worden ist. Und deswegen, ich sage, das eine ist immer, wer ist wann, in welcher Situation gut. Man darf auch nicht vergessen, die Onliner haben große Callcenter, also auch die, sie stehen für ihre Kunden bereit. Die haben auch viele der Onliner in der Krisensituation von Thomas Cook, wurden sogar die Reisen oder die Rückreisen von den OTAs sozusagen selber bezahlt, weil man sich eben nicht auf das Management der anderen dann eben verlassen konnte oder an der Stelle noch nicht verlassen konnte. Also deswegen, es gibt da kein Gut oder Schlecht. Also es gibt,
nee, das glaube ich auch nicht. Ich wollte auch tatsächlich nicht beide Positionen auf unterschiedliche Waagschalen setzen und jetzt gucken, in welche Richtung der Zeiger ausschlägt, sondern eher darauf schauen, wie verändert sich vielleicht das Eigenbild der Reisebüros oder wie gibt es einen Prozess der Identitätsfindung, den man dort halt auch beobachten kann?
Aber wäre ja schlimm, wenn die jetzt an ihrer Identität irgendwie zweifeln würden. Also geben tut's die ja alle. Ich glaube einfach, es geht darum, wie man neue Konzepte entwickelt, vielleicht auch neue Geschäftsmodelle durch technische Möglichkeiten bekommt. Unser Vorschlag zum Beispiel in der nationalen Tourismusstrategie war, dass man eben dem klassischen Analogvertrieb sogenannte Labore zur Verfügung stellt, in denen man bestimmte Dinge testen kann und ausprobieren kann. Also wir brauchen keine 200. Theorie, sondern wir brauchen mal endlich Praxis. Das sieht auch gut aus, dass wir das tatsächlich dieses Jahr in Bayern auf die Füße stellen mit der RTK zusammen. Und ich glaube, solche Sachen müssen wir vorantreiben. Dinge austesten, Modelle, Geschäftsmodelle ausprobieren, Technologien ausprobieren. Und wenn sie eben reif sind oder so weit reif sind, dass man sie verteilen kann, dann eben mit Ergebnissen und mit Studien dahinter, also mit Fakten sozusagen dahinter in die breite Masse bringen.
Diese technische Ausstattung und die technische Weiterentwicklung in beiden Bereichen, online und auch stationär, ist natürlich sehr wichtig. Ulf, du hast interessante Zahlen gehabt zum Thema, in 10 Jahren sind wir alle online. Also was ich mir aufgeschrieben habe, dass jetzt auch die über 70-Jährigen zu 88% online sind, ja?
Ja, das zieht halt gerade in den höheren Altersgruppen ganz stark nach. Also einfach auch aus dem Grund, dass das die einzigen sind, wo wir eben noch nicht bei knapp unter 100% Online-Zugang sind. Und wir haben da einfach einen ganz natürlichen Prozess, dass der jetzt 50-Jährige, der ist in 10 Jahren 60, der jetzt 60-Jährige ist in 10 Jahren 70. Die nehmen alle ihr Online-Verhalten natürlich auch ins Alter mit. Wir haben auch natürlich noch ein paar Alte, die anfangen, also mal ein bisschen technikaffin sind und jetzt anfangen mit den entsprechenden Geräten auch zu spielen. Also von daher ist das ein relativ natürlicher Prozess und wir sind ja jetzt in der Bevölkerung schon bei 86% und von daher ist es wirklich abzusehen, dass das auch noch weiter wachsen wird.
Bei den bis 40-Jährigen oder bis 50-Jährigen, nur 49 glaube ich, waren sogar 98%, die permanent online sind. Oder die ihr definiert online mit Zugang zum Internet, ne?
Bei der Frage ist es wirklich so, Zugang zum Internet, genau.
Okay. Was ich dann aber auch interessant finde, ist das Thema der Inspirationsquellen, über die du berichtet hast, für Urlaubsreisen. Da ist auf Platz 1 die Webseite von Destinationen.
Das ist richtig. Wir fragen das regelmäßig relativ breit ab. Also wir fragen 25 verschiedene Informations- und Inspirationsquellen ab und dabei auch die digitalen Medien fein aufgedröselt, also verschiedene Website-Arten, verschiedene Arten von Social Media und eben im Offline-Bereich von eben Broschüren, Anzeigen, aber auch journalistische Beiträge, auch differenziert zwischen Hörfunk, TV. Also da sind wir wirklich sehr, sehr fein. Und wenn man sich da die Top 5 anschaut, sehen wir schon, wir haben einfach da einen sehr starken Mix aus Online und Offline, was eben auch ergänzend und parallel genutzt wird. Das heißt, wir haben an erster Stelle zwar aktuell die Destinationswebsites, dann kommen aber immer noch die Broschüren und Kataloge, danach kommt das Reisebüro, danach kommen andere Arten von Websites, Unterkünfte, OTAs. Es ist aber alles sehr, sehr dicht beieinander. Wir sehen nur auch, ja. Sag du.
Nee, das war nur bestätigen, dass ich die Zahlen gesehen habe, dass es wirklich sehr, sehr dicht beieinander war. Vielleicht noch eine Nachfrage dazu. Welche Formate funktionieren denn am besten in der Inspiration? Habt ihr das auch gecheckt?
Also ganz so tief gehen wir da ehrlich gesagt nicht rein. Also dass wir, also sag mal, wir gehen da relativ grob rein. Und da sagen, die meisten wollen immer noch Bilder sehen. Bilder ist immer noch lieber genommen als Video und als Text. Bei denen, wie man angesprochen werden will, da ist ja auch so die große Frage, braucht man irgendwie so ein umfangendes Storytelling oder suchen die Leute mehr nach Fakten? Da teilt sich der Markt auch so ein Stück weit auf, dass ein bisschen mehr Leute nach Fakten suchen. Also die wollen wirklich Preis wissen, was kann ich da machen? Also eher so Bullet Points, Informationen. Aber es gibt eben auch, sagen wir mal, so einen Teil, es geht dann so ungefähr auf ein Drittel, die man eher doch über, naja, sagen wir mal auch über Geschichten und über Tiefergehendes, was dann eben auch ein Reiseziel besonders macht, dass man die da abholt. Aber da muss man auch nochmal genauer hinschauen. Das ist jetzt, wie gesagt, immer der Gesamtmarkt. Das unterscheidet sich dann sehr, sehr stark auch nach Destination und nach Produkt.
Michi, auf Basis dieser Informationen und Erkenntnisse, du hast eingangs erzählt, dass ihr mittlerweile 150 Startups in der Reiseindustrie zählt. Mhm. Die ihr auch als VIR sicher unterstützt. Es gibt die Online-Informationstage im Juni, da gibt es den Sprungbrettwettbewerb. Ist das eigentlich noch offen oder seid ihr schon voll mit Bewerbung?
Nee, kann man sich noch durchaus bewerben.
Und also die Startups, die zuhören, können gerne noch Pitches einreichen.
Absolut. Und 150 sind sozusagen in unserem eigenen Verteiler. Es wird tatsächlich noch mehr geben, aber es sind so 150, zu denen wir sozusagen aktiven Kontakt haben.
Was würdest denn du berichten können, in welchen Bereichen sind, also in welche Trends beobachtet ihr in der Startup-Industrie, in der Touristik speziell?
Naja, ich glaube, der eine Trend war natürlich, dass man so Events buchbar macht, weil das ein Markt ist. Das Thema Camping, klar, unser letztjähriger Gewinner, sowohl beim Sprungbrett als auch beim VIR Startup Nights. Pincamp, also das Thema Camping als Trend. Jetzt war vor kurzem bei der ersten Startup Night ein spannendes Thema dabei, das man auch nicht so auf dem Schirm hatte. Das war eben so mit einem Zelt bei einem Privaten sozusagen zu übernachten, also nicht auf dem offiziellen Zeltplatz.
Airbnb für Zelt, genau, für Camper.
Ja. Genau, fand ich auch spannend. Ich würde mal sagen, so, das sind so die Trends. Dann gibt es natürlich technologische Trends, was ich Individualreisen eben zusammenzustellen auf neue Art und Weise. Die Frage ist natürlich, wie viel neu das dann wirklich ist. Aber sie verkaufen es eben etwas anders. Ich glaube, auch technische Sachen gibt es noch viel mehr. Also ich würde mal sagen, aber so der Deutschland-Tourismus, Camping sehe ich im Augenblick so ein bisschen ein Trendthema. KI-Einsatz natürlich, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen, um die Individualisierung voranzutreiben, wäre dann für mich so der zweite Trend, den es gerade gibt.
Ulf, das war auch in deinen Zahlen. Ne? Camping war bei den Reiseformen, die digital gebucht waren, ganz weit vorn.
Das ist ganz weit vorn, wobei man muss ein bisschen aufpassen bei dem, weil wir schauen uns da ja nur die Reisen an, bei denen überhaupt was vorab gebucht wurde. Da sind wir bei Camping, wenn ich das richtig erinnere, auch weit über 70%, aber ein Teil des Campings und des Campingurlaubs macht ja auch eben diese Flexibilität aus, dass man vielleicht gar nichts bucht. Die schauen wir uns dann eben nicht an. Aber wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, also egal, ob man langfristig den Campingplatz bucht, die Campingplätze, die Portale für Camping sind eben auch so aufgestellt, dass das gut online buchbar ist. Und eben vielleicht auch diese Kurzfristigkeit, wenn man sagt, ich fahre vielleicht los, ich buche den ersten, aber hangeln mich dann durch, aber will eben vielleicht doch nicht an 5 verschiedenen Türen klopfen, gerade in der Hochsaison und dann abgewiesen werden. Passt es natürlich auch gut, dass man das mobil online sehr, sehr kurzfristig macht.
Okay. Beobachtet ihr denn eigentlich auch die Startup-Szene? Also wenn ihr jetzt in der Analyse seid über neue Portale, über neue Technologien oder über neue Distributionsformen und Informationskanäle, fließt das ein bei euch?
Also so direkt nicht. Natürlich gehen wir mit der Zeit und fragen das ab, was letztendlich für den Markt relevant ist. Aber also wir gehen jetzt nicht so sehr ins Detail, dass wir eben einzelne Marken oder Ideen oder so abfragen. Also von daher müssen wir die Augen offen halten über die Innovationen, die halt letztendlich von den Startups in den Markt getrieben werden und dann eben reagieren, wenn da halt was Neues entsteht, was wir so bislang noch nicht abfragen.
Mir ist das nur aufgefallen, dass der ja also als Kanal immer E-Mail erschien. Mhm. Aber ihr, auf keinem deiner Charts habe ich jetzt einen Unterschied zwischen Mobile und PC gesehen, zum Beispiel bei Online. Aber es unterscheidet ihr schon.
Ja, es kommt halt eben drauf an, da wo man es unterscheiden muss, da machen wir das. Aber erstmal geht's ja, also wir sind ja bei vielem, was wir messen, relativ grob. Auch weil wir eben den Gesamtmarkt in den als Ganzes verstehen wollen. Und da sind wir natürlich auch immer im Gespräch mit unseren Kunden, eben wie mit Michi, aber auch mit anderen Verbänden und auch Veranstaltern und Destinationen. Und letztendlich behalten wir da zusammen den Markt so in der im Blick, dass wir eben da das Richtige und das Relevante mit auch den richtigen Wörtern abfragen.
Michi, hast du Zahlenvergleich jetzt Mobile und stationär und Desktop-Buchung?
Ja, also ich kann jetzt keine, ich habe die jetzt Zahlen natürlich nicht parat, aber wir sehen natürlich seit Jahren einen Trend in Richtung Mobile und Mobile First, sagt man ja nicht umsonst. Auch Google treibt das natürlich auch, weil dann eben dein Ranking davon auch durchaus abhängig ist, wie gut deine Seite mobile funktioniert. Wo wir in China waren, da spielt Mobile oder Desktop überhaupt keine Rolle mehr, ich glaube 5% überhaupt noch.
Und ja, die haben es einfach übersprungen. Ne?
Wir werden sehen. Ich meine, die Frage ist ja auch, wo mobile das Gerät mobile in Zukunft hingeht. Also wird es noch ein Mobiltelefon sein, wie wir das kennen oder nicht? Und was kommt dann als nächstes? Das wird dann nur noch vielleicht Voice sein. Und dann muss man drüber nachdenken, wie man sozusagen Bilder im Kopf kreiert.
Ja, wahrscheinlich durch eingebaute Sonden, die dann direkt irgendwie anregen oder so. Kann ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht, aber trotzdem auch mal, um bei diesem Feld zu bleiben und in die Richtung zu gehen, die Webseiten von OTAs und von Reisebüros, Ulf und auch Michi, vergleicht und untersucht ihr das, haben Webseiten von Reisebüros mit Buchungsfunktionen eine Relevanz oder ist das reine Inspiration? Finden Buchungen bei OTAs statt? Wie würdet ihr das beschreiben?
Also vielleicht aus den Zahlen, wir können schon differenzieren, wo dann diese Online-Buchungen und E-Mail-Buchungen, persönlichen Buchungen stattgefunden haben. Und da sehen wir schon, dass auch die, sagen wir mal, Direktbuchungen online im Reisebüro steigen. Das passt ja zu der Diagnose von Michi, dass da auch im Moment in den Reisebüros einfach viel getan wird. Im Vergleich zu, sagen wir mal, Digitalbuchungen bei OTAs ist es aber, sagen wir mal, ein relativ kleiner Bereich, aber auf jeden Fall einer, der wächst.
Ah, also auch einem Reisebüro würdest du jetzt auf Basis deiner Zahlen nicht empfehlen, die IBE von der Webseite zu streichen?
Also erstmal bin ich da nicht der Richtige, um Empfehlungen zu geben, aber von der Nachfrage her wird das genutzt und sagen wir mal generell aus Kundensicht ist es, glaube ich, immer gut, breit aufgestellt zu sein, weil letztendlich hat der Kunde die Wahl, die trifft er auch, sagen wir mal, vor allem vor dem Hintergrund von allem, was er weiß, an Erfahrungen hat, fühlt und möchte, aber für den Moment halt teilweise auch nicht so, dass man es immer nachvollziehen kann. Von daher würde ich sagen, auf je mehr Kanälen ich präsent bin und, sagen wir mal, vernünftig präsent bin, erstmal desto besser. Dass dann zu natürlich auch eine vernünftige Kosten-Nutzen-Rechnung kommen muss, wo dann rauskommt, dass ich nicht in allen Kanälen präsent sein kann, das daneben. Aber aus Kundensicht, wie gesagt, je sichtbarer und je einfacher ich buchbar bin, desto besser.
Nun unterscheidet ihr ja sehr stark bei den Reiseformen nach Einzelleistung und Pauschalreise. Jetzt erstmal so vorab die generelle Frage, vielleicht verbinde ich es gleich. Die Pauschalreise hat hier eine Zukunft. Sie wurde ja schon mehrmals fast totgeredet in der Vergangenheit. Wie ist da der Stand und wie sind die Buchungskanäle dort?
Also die Pauschalreise ist weit weg davon, tot zu sein. Wir haben ja eben viel geredet über die Dynamik bei den Kanälen, die da auch ist, die auch ganz klar da Richtung digital geht. Bei den Organisationsformen gibt es diese Dynamik nicht. Das heißt, wenn man da sich die letzten 10 Jahre anschaut, dann ist der Marktanteil der Pauschalreise bei allen Reisen 5 Tage und länger, die wir da betrachten, genau gleich geblieben bei um die 40%. Und deshalb sehen wir, also es gibt wirklich keinerlei Zeichen, dass das sich in den nächsten Jahren ändert, sondern Wir sehen die Pauschalreise als solche auf wirklich sehr stabilem Feld.
Das wird, glaube ich, den ganzen Markt freuen, egal ob OTA oder stationäres Reisebüro. Und ich war, Michi, weil es gibt ja genug andere Herausforderungen. Vielleicht kannst du da ein paar kurze Updates geben zum Thema, was wird uns dieses Jahr erwarten Richtung Plattformregulierung, Wettbewerbsrechtsänderungen, gibt es Datenschutzgeschichten? Was sollte man da beachten?
Naja, das Problem, was wir im Augenblick sehen bei der Regulierung, ist, dass die ganz klar die großen Unternehmen im Kopf haben, eben die sogenannten GAFA-Unternehmen, also Google, Amazon, Facebook, Apple. Und diese Regulierungen natürlich auf diese Größenordnung abgestimmt sind und auf deren Problematiken. Wir sehen das jetzt auch im Wettbewerbsrecht. War ich gerade bei einer Anhörung für den Referentenentwurf, wahrscheinlich als einziger Nicht-Jurist. Und wenn ich den lese, dann habe ich hier genau den Google-Case vor mir, dann könnte ich frohlocken, aber dann schaue ich noch mal ein bisschen tiefer und sage, das trifft ja plötzlich auch möglicherweise einen Check24.
Kannst du das ganz konkret mal an einem Beispiel bringen?
Naja, das Thema zum Beispiel ist, dass wenn eben jemand marktmächtig ist und dann in einen anderen Markt expandieren möchte, nehmen wir jetzt mal Google in Suchmaschinen und jetzt geht er eben in den Travel-Bereich, dann kann das Bundeskartellamt, obwohl er im Travel-Bereich noch keine sozusagen Marktdominanz hat, das verbieten. Das hört sich auf den ersten Blick ganz gut an. Die Frage ist nur, wenn jetzt Check24 aus einer Marktmacht in einen anderen geht, könnte man denen das vielleicht auch unterbieten? Und neben dem, dass man möglicherweise ja auch schon bereits bestehende Verhältnisse, also wenn ich jetzt Google wäre, würde ich richtig Gas geben und in alle Märkte reingehen, bevor mir das deutsche Bundeskartellamt irgendwas verbieten würde, dann könnte man auch sagen, man zementiert das. Also da sind so ganz viele Punkte drin, wo man ganz vorsichtig sein muss, in fröhliche Stimmung zu kommen. Und bei der Datenschutzgrundverordnung muss man auch sagen, der Wirtschaftsrat, glaube ich, der CDU oder CSU selber sagt ja auch, es wäre sinnvoll gewesen, auch zwei Stufen zu machen, also die Großen und die Mittelständler, weil die Mittelständler, wenn der Bäcker eben um die Ecke seine Daten verliert, ist das bei Weitem kein Problem. Bei Google, Amazon würde ich es dann schon irgendwie anders einstufen, aber beide müssen den gleichen Rechtsrahmen und auch den gleichen Aufwand betreiben und das ist für den Bäcker um die Ecke eben deutlich schwieriger. Und das sehe ich als Problem. Die Entwicklungen der Gesetzgebungen, auch der Vorwürfe, also Internet als Evil irgendwie, die gehen in eine ganz falsche Richtung, finde ich.
Ja, absolut. Ich habe letzte Woche ein interessantes Interview gehört. Da ging es auch um das Thema Daten und Regulierung. Und ich glaube, es war mit Höttges von der Telekom. Und der sagte, eigentlich sind sich alle klar, dass Daten der Rohstoff unserer Zeit sind. Und wir waren als Deutsche immer sehr gut in der Lage, unsere Rohstoffe zu veredeln. Und genau diesen Veredelungsprozess, den regulieren wir uns selbst kaputt gerade. Deswegen verlieren wir wahrscheinlich auch dieses Wettrennen gegen die anderen.
Ja, da ist die Initiative mit Gaia X vielleicht mal ein Lichtblick.
Also okay.
Eine deutsche Cloud, das soll ja sogar vielleicht eine europäische Cloud werden, wo die Unternehmen ihre Daten reingeben und dann eben vielleicht auch bestimmte Services plötzlich möglich sind. Nehmen wir mal an, du bist mit deinem Auto unterwegs, es ist Stau. Diese Information könnte jetzt sozusagen verfügbar gemacht werden. Das könnte die Automobilindustrie liefern. Und jetzt wir als Touristik wüssten, du schaffst deinen Termin oder deinen Flug eben nicht mehr, wenn du jetzt normal parken gehst und könnten jetzt sagen, geh mal und versuch mal irgendwie, dass jemand vor Ort sozusagen das Auto entgegennimmt. Also den Unvalid-Parken zum Beispiel anzubieten. Und ich glaube, da steckt eigentlich die Chance drin. Vorausgesetzt, wir gehen wieder mit dem Thema vernünftig um, wir kriegen das schnell genug auf die Reihe. Und dann wäre es eben auch branchenübergreifend, also eben nicht nur die Touristik und nicht nur die Automobilindustrie, sondern alle. Und da könnte man tatsächlich Mehrwerte schaffen.
Ja, glaube ich gern. Eine Sache möchte ich natürlich zum Abschluss, meist kommt die ja zum Start, weil das so das meist bewegende Thema ist. Aber wenn du jetzt gerade sagst, Auto und Flug, dann fällt mir natürlich der Greta-Effekt ein, der ja im letzten Jahr ziemlich stark die Wirtschaft auch beherrscht hat und für Veränderungen gesorgt hat, auch im Bewusstsein der Menschen. Ulf, konntet ihr das messen? Gab und gibt es einen Greta-Effekt in der Reiseindustrie?
Also wenn wir uns erstmal die harten Fakten angucken, dann ist das ziemlich ernüchternd, weil wir hatten letztes Jahr so viele Flugreisen wie noch nie. wir sehen zwar auch, dass die Leute ein bisschen schlechtes Gewissen dabei haben, aber das hält sie eben nicht davon ab. Das ist ja für die Gesamttouristik auch gut, aber wir sehen zumindest nicht, dass da irgendwie sich Verhalten in eine vermeintlich nachhaltige Richtung entwickelt. Wir sehen auch nicht, dass jetzt deutlich mehr kompensiert wurde oder dass jetzt deutlich mehr auf Umweltsiegel oder Nachhaltigkeitszertifizierung geachtet wird. Wir sehen aber, dass das Bewusstsein noch weiter wächst. Also das heißt, beim tatsächlichen Verhalten sind wir nicht so besonders gut, aber beim Nachhaltigkeit gut finden, da sind wir ziemlich gut. Und sagen wir mal, das ist schon dann ein bisschen auch die Hoffnung, weil wir haben auch ganz klar nachgewiesen, das ist die erste Stufe, um dann irgendwann vielleicht mal auch zu einem nachhaltigen Verhalten zu kommen. Aber ich fürchte, die Kunden alleine, wenn wir auf die warten, dann dauert das Ganze noch ziemlich lange.
Wie kann die Industrie da mitmachen, Michi?
Naja, also mitmachen ist ja relativ... Ich bin ja der Meinung, wir machen schon wirklich sehr, sehr viel. Also was ich, die Bahn fährt mit Ökostrom, die Kreuzfahrtschiffe, die fangen jetzt an, eben auf Schweröl zu verzichten. Manche fahren schon mit Gas, benutzen Landstrom. Also man kann jedes Produkt jetzt sozusagen nennen, was da so überall getan wird. Ich glaube, was es braucht, ist vielleicht ein klares Bekenntnis und vielleicht ein klares Ziel. Und deswegen glaube ich, würde es uns als Branche gut stehen, wenn wir sagen, bis spätestens 2030 sind wir mindestens mal klimaneutral oder sogar positiv. Es gibt ja das Hotel Rilek, das sogar klimapositiv ist. Also das heißt, du kannst dort Urlaub machen, ohne Einschränkungen sogar in den Pool gehen und tust was Gutes. Und auch das Thema Nachhaltigkeit darf man auch nicht vergessen. Das ist eben nicht nur ökologisch, sondern man darf auch nicht vergessen, Arbeitsplätze hier in Deutschland allein 3 Millionen. Also da reden wir von einer ökonomischen Nachhaltigkeit. 15 Urlauber schaffen einen Arbeitsplatz weltweit, große Bedeutung. Und auch, man darf nie vergessen, wir verkaufen schöne Aussicht. Und deswegen ist die Touristik immer schon daran interessiert, dass die schöne Aussicht eben erhalten bleibt, weil das Geschäftsmodell ist. Also insofern, glaube ich, bin ich da zuversichtlich. Aber es würde uns gut stehen, ein Ziel zu definieren. Und natürlich muss jedes Unternehmen dann seine eigenen Maßnahmen entsprechend anpassen.
Ulf, du hast ja gesagt, dass die Nachhaltigkeit auch in einer gewissen Abhängigkeit zu den unterschiedlichen Destinationen steht.
Ja, das stimmt. Also das ist auch, ich bin ein sehr optimistischer Typ und ich versuche dann auch immer das Positive zu sehen und auch gucken, wo man dann doch eben auch aus unseren Zahlen rauskitzeln kann, wo denn vielleicht doch eben was passiert oder wo es hingeht, weil eben die globalen Zahlen im nachhaltigen Verhalten jetzt vielleicht für mich auch ein bisschen überraschend. Also da war überraschend wenig Trend von 2018 auf 2019 drin. Man kann aber eben schauen bei Destinationen, die als vielleicht schon nachhaltiger gelten, wo auch gerade vielleicht eine etwas nachhaltiger agierende und eingestellte Klientel hinfährt. Da sehen wir eben, dass dann diese Nachhaltigkeitsparameter schon deutlich höher liegen. Also das beste Beispiel ist Skandinavien. Finnland, Schweden, Norwegen, wo die Destinationen ja sehr stark auch auf das Thema Nachhaltigkeit setzen, stark dabei sind, ihre Betriebe auch auf Nachhaltigkeit zu trimmen, das eben aber auch in der Außenkommunikation nutzen und wo wir da eben sehen, dass wirklich das nachhaltige Verhalten auf diesen Reisen schon deutlich höher ist. Also dass wir da auf eine Kompensationsquote von deutlich über 10% kommen, dass wir auf Nachhaltigkeitslabel oder wo man auf Nachhaltigkeitslabel achtet, fast auf 20% kommen. Und bei der Frage, ob die Nachhaltigkeit bei der Planung eine auch noch so kleine Rolle gespielt hat, da sind wir dann auf 40% von sonst knapp 20% in der Bevölkerung. Also das zeigt mir, dass letztendlich, wenn auch die Branche was tut, wenn das entsprechende Angebot da ist, wenn das auch kommuniziert wird, dass es dann auch, sagen wir mal, schneller in die richtige Richtung gehen kann.
Also durchaus mehr Chancen als Krisen für die Touristik 2020, wenn ich das so zusammenfassen kann. Zum Abschluss, vor allen Dingen an Ulf, eine Frage, auch wenn das ein bisschen Glaskugel ist. Aber die Frage stelle ich bei jedem Podcast in diesem Jahr. Wenn du dir jetzt Reisen 2030 vorstellst, Was würde dir da einfallen?
Ja, wenn ich Michi dann eben richtig verstanden habe, dann reisen wir zumindest alle klimaneutral und klimapositiv. Das finde ich super und ich hoffe, ich selber und auch wir als Deutsche reisen mit Freude weiterhin in die ganze Welt ohne schlechtes Gewissen, tauschen uns aus mit anderen Kulturen und machen all das, was wirklich dieses ganze positive Erlebnis beim Reisen ausmacht.
Ist eigentlich ein perfektes Schlusswort. Michi, vielen Dank nach München. Ulf, vielen Dank nach Kiel für diese halbe Stunde Podcast zum Thema Facts and Figures 2020 und Quo Vadis Touristik bei Travelholics. Danke, ciao.
Danke.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Episode. Sorry nochmal für die leicht belegte Stimme. Die ist nicht dem Corona geschuldet, sondern eine ganz normale Erkältung. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Episode, die dann regulär in 14 Tagen erscheinen wird, wiederhören. Und ich verweise nochmal auf unseren neuen Shortcast, den Travelholics Advo Call, der immer dienstags und donnerstags früh ab 9.01 Uhr online ist unter der gleichen Feed-Adresse und wo es in 1 bis 2 Minuten um Themen Reiserecht in der Touristik geht. Auch da wünsche ich viel Spaß beim Schlauhören, sage tschüss und bis bald. Roman Borch von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.